Loretta's Leselampe im freien Senderkombinat auf 93,0 MHz, 101,4 im Kabel. Und wir machen weiter anlässlich der Wiederveröffentlichung im Nautilus Verlag. Wir haben ja Glück, dass der Nautilus Verlag einen Bestseller veröffentlicht hat. Und nun haben sie ganz schön viel Geld. Und was machen sie, wie jeder vernünftige altlinke Verlag, der nicht komplett irre geworden ist über die Jahre, was ja doch meistens der Fall ist. Sie veröffentlichen alte Schriften wieder, in dem Fall die der Situationistischen Internationale. Und zwar genauer gesagt einmal von Raoul van Eygen, das schon ziemlich lange vergriffen und also wenn man es im Internet versucht hat zu kriegen, ausgesprochen teure Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen. Das ist so eins der 68er Bücher, da kommen wir gleich noch genauer. Und die Auswahl, die Roberto Orth rausgegeben hat, Situationistische Internationale, der Beginn einer Epoche. Und ich habe durch Zufall neulich in einem Laden dann ein Buch mit einem Titel, das ich fantastisch fand, 50 Years of Recuperation of the Situationist International, das Mackenzie Ward bei Princeton Architectural Press geschrieben hat, herausgegeben hat. Und und die drei wollen wir uns mal anschauen. Ich muss vorweg vielleicht nochmal sagen, was für mich sehr schade ist, dass die Nautilus-Leute sich nicht dazu entschieden haben, gleich die gesammelten Ausgaben des Organs der SI wieder aufzulegen, die im Vorgängerverlag von Lutz Schulenburg 1975 schon erschien, dem MAD-Verlag, und damals hat auch schon Hanna Mittelstädt mitgearbeitet. Das sind zwei Bände, die kriegt man eigentlich noch ganz gut antiquarisch, aber trotzdem, die waren damals auf so relativ schlechtem Papier, so grau, und das ist schon mühselig, die zu lesen, und meine Ausgabe ist auch so ein bisschen abgegriffen, da hätte ich, muss ich sagen, also fände ich das gar nicht doof. Nun muss man gleichwohl feststellen, dass der Beginn einer Epoche wenig zu wünschen übrig lässt. Da sind viele entscheidende Texte drin, und der Bonus da ist, was wirklich hilfreich ist, ist, dass ein Text dabei ist, der nicht in der Situationistischen Internationale bzw. der Internationale Situationist erschienen ist, und das ist der Rapport über die Konstruktion von Situationen und die Organisations- und Aktionsbedingungen der internationalen situationistischen Tendenz, was so ziemlich eine erste Positionsbestimmung vor Gründung der Situationistischen Internationale ist, dessen Relektüre oder Erstlektüre ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle empfehlen möchte. Da kommt das Konzept der Entwendung, Detournement, genauso viel wie das der Psychogeographie oder des Umherschweifens, der Rief. Das sind so diese Konzepte, die dann dann auch in der Kunst eine große Rolle gespielt haben, oder eben auch das Konzept des Spiels, aber eben genau nicht als künstlerische Mittel, so wie sie dann in der Rezeption, in der Rekuperation, wenn man so möchte, verstanden wurden, sondern als Mittel im Klassenkampf. Also tatsächlich als Mittel in einer innerproletarischen Bewegung tatsächlich neue Handlungsräume zu eröffnen. Und da geht es genau darum, dass wenn die rekuperiert werden, dann tatsächlich sie plötzlich eben nicht mehr dem Klassenkampf dienen, sondern genau der Konterrevolution. Die programmatische Schrift wurde dann in den weiteren Ausgaben präzisiert. Ich muss kurz sagen, ist diese Ausgabe, ich habe die neulich in Paris das erste Mal sozusagen in der ganzen Reihe gesehen, natürlich im Museum, das ist musealisiert, klar, im Centre Pompidou. Und trotzdem haben die, also die haben wirklich keine Aura, aber sie sind toll, trotzdem mit die interessantesten Hefte, also man denkt sofort, also ich kann sich nicht vorstellen, wie die in den 60ern gewirkt haben, die haben so chromfarbene Umschläge, die so ein bisschen leuchten, also widerstrahlen, so scheinen. Und da steht dann wirklich nur International Situationist mit der Nummer drauf. Und das ist immer so einen fetten, schönen, dicken Schrift, das ist schon komisch. Also man denkt nicht, dass das ein Organ von einer linksradikalen, revolutionstheoretischen Organisation ist, und das ist schon spannend. In dem Band Beginn einer Epoche, der ist nicht ganz so strahlend, aber wie gesagt trotzdem ganz schön, da wird dann eben die Texte zum unitären Urbanismus oder die sogenannten Basisbanalitäten und Perspektiven der bewussten Änderung des alltäglichen Lebens, die Kritik des zerstreuten Spektakels und so weiter. Bis heute, denke ich, dürfen die Analysen der SI als Versuch gelten, innerhalb der bestehenden Bedingungen durch eine rigorose Analyse und kompromisslose Radikalität eine Position zu finden, die eine umfassende Revolutionierung aller Verhältnisse meinen. Und das ist natürlich eine der Sachen, die an der SI bis heute spannend sind. Ich habe jetzt gar nicht so viel über die Gruppe gesagt. Das ist halt wirklich ein Haufen von so international verstreuten Leuten. Die bekanntesten eben Van Eigen, von dem wir gleich ja noch mehr hören, und Guy Debord, der eben das Buch Die Gesellschaft des Spektakels geschrieben hat. Leute, die sich sehr stark mit Marx auseinandergesetzt haben, aber auch mit sehr vielen zeitgenössischen Strömungen und sich ja, das tatsächlich eben deshalb aufregend, weil sie wirklich eine bestimmte Radikalität haben und dann 68 auch eine gewisse Rolle in den wilden Streiks gespielt haben. Heute kann man diese Position sicher nicht eins zu eins aufnehmen und das hat sicher viele Gründe. Zum einen sind die Texte in ihrer Zeit zu lesen. Das sind Anspielungen, Angriffe auf Zeitgenossen, und die Theoriebildung ist auch ein, aus einer Zeit, bevor eben die Arbeitsteilung in der Welt wirklich sich internationalisierte, so würde ich das zumindest sehen. Meine These war schon bei letzter Rezension, dass die situationistische Internationale sowas wie die letzte fordistische Avantgarde ist, die also noch die fordistischen Bedingungen der Warengesellschaft analysiert und 1968 insofern auch als letzter Versuch des Proletariats lesen lässt, die Umstrukturierung ihrer Verhältnisse nicht nur aufzuhalten, sondern eigene Verhältnisse, also nämlich die generalisierte Selbstverwaltung zu bilden. Das ist tatsächlich deshalb interessant, weil natürlich im Fordismus schon ganz viele Grundlagen des Postfordismus gelegt werden. Also natürlich ist die Art, wie heute Medien funktionieren, durchaus nicht so viel anders als vor 68. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass man das nicht in diesem internationalen, wie verschieben sich international die Gewichtung von Produktion. Wenn man das nicht so ein bisschen mit auf dem Zettel hat, dann wird man da, glaube ich, nicht schlauer. Das Aufregende finde ich an der SI tatsächlich, dass sie in erster Linie eine wahnsinnig gute Geschichtsschreibung macht. Das heißt, sie gucken genau in der Geschichte, was sind eigentlich interessante historische Momente. Die Kommune ist da eine für sie, also in Paris 1871, die ja von den Deutschen niedergeschlagen wurde, Kronstadt, ein Aufstand, wo die Leute wirklich versucht haben, den Alltag tatsächlich schneller zu revolutionieren, als die Kommunistische Partei das wollte. Wurden niedergemäht. Budapest 1956, ganz wichtig für die SI, auch ein Arbeiterräteaufstand, der es auch nicht lange gemacht hat, wo aber die SI dann in ihren Analysen immer sagt, okay, da sind Momente, in denen tatsächlich etwas versucht wird, wo wir anknüpfen wollen und können und wo wir glauben, dass wenn sich das generalisieren würde, dass dann tatsächlich, das wäre sozusagen unser Begriff von Revolution. Und die können wir aber auch nur denken, und das ist die Figur, die die SI wirklich so aufregend macht, ist, dass man sie nur aus der Niederlage denken kann. Also das Erbe ist verschüttet, ist es rekuperiert, wie sie sagen, entstellt. Man muss da irgendwie angucken, was man jetzt macht. Ich muss sagen, dass das aber tatsächlich auch trotzdem theoretische Probleme aufwirft. Und das zeigt besonders eben Van Eigens Werk. Die SI war sicher eben, die werden ja gerne als Künstler verstanden, waren aber zuallererst, finde ich, erstmal so schreibende Künstler. Also die haben Artikel und Bücher geschrieben. Debord ist immer so der von, also gerade in der Bundesrepublik, gerade weil er so marxistisch ist, immer sehr gerne als der sozusagen, das ist der entscheidende Kopf, der wichtige. Tatsächlich gehört ja Van Eigen genauso zu der Gruppe und ist sicher auch einer sozusagen der zweite große Theoretiker, mit der tatsächlich ein paar größere theoretische Probleme hat. Der kommt nicht stärker aus der Lebensphilosophie, also die tatsächlich sogar bis auf Nietzsche zurückreicht, was ich persönlich nicht so schlimm fände. Wir kommen aber gleich darauf, wir hören gleich, worum es da geht. Das Buch war wahnsinnig populär, als es erschienen ist, eben 68. Er hat das so 3 Jahre durch verschiedene Verlage getragen, bis sich dann einer mal bequemt hat, das zu drucken, und dann war es sofort ein Bestseller. Und ich habe mit einigen gesprochen, die sagten, ah, das wollte ich auch mal lesen, das ist doch so ein Handbuch. Und das fanden sie interessant, und das ist aber irreführend. Das heißt, im Handbuch der Lebenskunst, und der Titel ist wirklich, finde ich, besser als die Durchführung, auch wenn es Reste von der Werf der frühen 60er Jahre gibt. Und um dann mal einen Ton zu hören, hören wir mal rein.
In Los Angeles, in Prag, in Stockholm, in Stanleyville, in Turin, Mir, Santo Domingo und Amsterdam. Überall dort, wo die Geste und das Bewusstsein der Verweigerung zu leidenschaftlichen Arbeitsniederlegungen in den Fabriken der kollektiven Illusionen führen, schreitet die Revolution des alltäglichen Lebens voran. Während sich das Elend universell ausbreitet, bereichert sich die Auflehnung im gleichen Maße. Was lange Zeit der Grund für besondere Auseinandersetzungen war, Hunger, Zwang, Langeweile, Krankheit, Angst, Vereinsamung und Lüge, enthüllt heute seine grundlegende Rationalität, seine leere und einhüllende Form, seine furchtbar unterdrückende Abstraktion. Die treibenden Kräfte einer ganz neuen Gesellschaft, die es noch zu erfinden gilt und die dennoch bereits gegenwärtig ist, nehmen den Kampf mit der Welt der hierarchisierten Macht auf, mit dem Staat, dem Opfer, dem Tausch und dem Quantitativen, mit der Ware als Wille und Vorstellung der Welt. Es gibt keine Region des Erdballs, in der die revolutionäre Praxis nicht künftig als Entwickler handelt, indem sie negativ in positiv verwandelt, im Feuer der Aufstände die verborgene Seite der Erde beleuchtet und die Landkarte ihrer Eroberung anfertigt.
Ja, das ist schon ganz schön, also man könnte auch fast sagen, schwülstiger Ton. Alles, also das ist der von eigen, im Prinzip sind es ganz viele Behauptungen. Da wird so behauptet und jetzt glaubt es auch und man macht es auch. Und ich bin da ein bisschen gespalten. Andererseits finde ich dann interessant, dass ganz viele Begriffe da sind, die dann für den ganzen, das, was dann als Poststrukturalismus bekannt geworden ist, wichtig sind. Also in dem Buch finden sich wirklich Foucault-würdige Machtanalysen. Also man merkt schon, dass zumindest Foucault und Derrida, und ich vermute es auch eigentlich auch bei Deleuze, dass die alle die SI-Sachen gelesen haben und merken, die sind super, das ist eine Radikalität, die finden wir interessant, aber sie kommen theoretisch an bestimmten Problemen nicht weiter, und da gucken die dann weiter. Natürlich würden so echte SI-Vertreter sagen, okay, das ist aber alles Rekuperation von so Starphilosophen, die im Prinzip ihre eigene Rolle im System dann wiederum nicht mitdenken können, und sowohl Van Eygen als auch De Boer haben tunlichst vermieden, wirklich so als Autorenstars durch die Feuilletons gereicht zu werden. Also da waren die viel zu feindlich. Ich möchte eines der großen theoretischen Probleme, und das ist ganz lustig, weil der Begriff bei Deleuze tatsächlich wieder vorkommt, ist eben, dass es die spontane Kreativität ist, die das richten muss. Also wo immer, also er auch dann am Anfang sagt, naja, wie er recht er gehabt hätte, das sieht man ja daran, wie wichtig der Begriff oder wie selbstverständlich der Begriff Kreativität heute ist. Und damals war es ja noch überhaupt nicht so klar. Und dass das aber tatsächlich eben genau das ist ja, was Postfordismus auszeichnet, nämlich die Produktionskraft, Kreativität mit anzuzapfen, das ist in dem Vorwort, dass es eine Katastrophe ist, denkt er nicht mehr mit. Also da merkt man, da ist er zumindest nicht seit 75 klüger geworden, sondern eher dümmer und kann auch mit seinem eigenen Erbe nicht umgehen. Noch schlimmer ist aber, wenn die Teilung der Welt, also das ist die Analyse der SI, die man ja erstmal unterschreiben kann, die Welt ist geteilt, Arbeitsteilung wäre die sichtbarste von diesen Teilungen, aber sie setzt sich natürlich in ganz vielen Momenten fort, dass die durch die Einheit des Moments aufgehoben werden soll. Und das wird dann fast zum gleichzeitigen Orgasmus der Partner als revolutionäre Utopie gegenüber der Masturbation in der jetzigen Gesellschaft. Hören wir dann nochmal von Eygen.
Die parzellierte Macht fragmentiert die Menschen, über die sie herrscht, bis zur Inkonsistenz. Zugleich zerbricht die einheitliche Lüge. Der Tod Gottes verbreitet das Bewusstsein der Trennung. Drückte nicht die Verzweiflung der Romantik den Schrei des schmerzhaft empfundenen Risses aus? Der Riss ist überall. In der Liebe, im Blick, in der Natur, im Traum und in der Wirklichkeit. Das Drama des Bewusstseins, von dem Hegel spricht, ist viel häufiger das Bewusstsein des Dramas. Ein derartiges Bewusstsein ist bei Marx revolutionär. Wenn Peter Schlemihl auf die Suche nach seinen Schatten geht, um zu vergessen, dass er in Wirklichkeit ein Schatten auf der Suche nach seinem Körper ist, bietet dieser Gang für die Macht sicherlich weniger Risiken. In einem Reflex der Selbstverteidigung erfindet die Bourgeoisie einheitliche künstliche Paradiese, in denen sie mit mehr oder weniger Glück die Enttäuschungen und vorzeitig zerbrochenen Träume von der Einheit vereinnahmt. Neben den kollektiven Masturbationen, Ideologien, Illusionen des Zusammenseins, Ethik der Herde, Opium des Volkes, gibt es an der Grenze zwischen zulässig und unzulässig eine Vielfalt marginaler Produkte. Individuelle Ideologie, Obsession, Zwangsvorstellung, einzigartige und deshalb entfremdete Leidenschaft, Drogen und ihr Ersatz, Alkohol, Illusion der Geschwindigkeit und des schnellen Wechsels, exklusive Sensationen und so weiter. Sie gestatten, dass man sich unter dem Vorwand, sich in ihnen zu finden, völlig in ihnen verliert. Doch ist ihre auflösende Wirkung hauptsächlich das Resultat ihres fragmentarischen Gebrauchs. Die Leidenschaft des Spiels wirkt nicht mehr entfremdet, sobald derjenige, der sich ihr ausliefert, das Spiel in der Totalität des Lebens sucht, in der Liebe, im Denken, in der Konstruktion von Situationen.
Van Eyck bleibt in seinem revolutionären Gestus, wie ich finde, eben ganz in der phallogozentrischen Ordnung. Der Aufstand ist die Erektion und der intensive Moment des Lebens dann die Ejakulation. Hören wir nochmal weiter.
Die begrenzte Lust, sich selbst zu zerstören, kann am Ende leicht die Macht zerstören, die sie begrenzt. Das wurde in den Aufständen in Stockholm und Watts gut sichtbar. Eine Handbewegung genügt, um die Lust total werden zu lassen, um aus der negativen Gewalt ihre Positivität freizulegen. Ich betone, dass es keine Lust gibt, die nicht ihre totale Befriedigung in allen Bereichen einheitlich sucht. Hüßmanns, denke ich, hat nicht den Humor, daran zu denken, als er schwerfällig die Erektion eines Mannes in erregtem Zustand als aufständisch beschrieb. Die Entfesselung uneingeschränkter Lust ist der sicherste Weg zur Revolution des alltäglichen Lebens, zur Konstruktion des totalen Menschen.
Genau, und der totale Mensch, das ist natürlich erstmal so ein 20er-Jahre-Utopismus des neuen Menschen, also ein Mensch, der sich, der komplett veränderbar ist. Das ist natürlich ein Erbe, das die SI zu retten versucht, und das finde ich persönlich bleibt auch an ihr interessant, also dass tatsächlich erstmal überhaupt nochmal alles sozusagen in Frage gestellt werden, nicht nur in Frage gestellt werden, sondern auch kritisiert werden kann. Das ist und ich denke tatsächlich, dass nur die Kritik an ihren Theorien zu heute zur Praxis führen kann, weil die muss genau unter anderem da ansetzen, also an dieser Konstruktion des Aufständischen als eben Erektion. Also das kann, glaube ich, nicht, und da muss man jetzt sozusagen nicht, also da ist, das wäre eine Debatte, die man, denke ich, dann schon nochmal ausführlicher führen könnte. Das Buch von Van Eyck zeigt sozusagen seine eigenen Grenzen, da finde ich auch in der heutigen Lektüre klar auf und verdeutlicht noch einmal, dass eben die spektakularisierte Philosophie, ich habe das schon gesagt, Foucault, Derrida, Deleuze, sich an diesem Erbe abarbeiten, aber das ist ja genau interessant, dass zwar deren Philosophie genau nicht als revolutionäre Praxis erscheint, dass die in den Institutionen stattfindet, Derrida durchaus auch mal so sozialdemokratisch daherkommt, aber gleichzeitig finde ich ja ein theoretisches Material zur Verfügung stellen, dass wenn man das an die SI anlegen würde, dann wirklich nochmal so einen Schritt weiterkommen könnte. So, das finde ich, was im Moment mich sehr getrennt hat, eben einerseits durch diese ganzen Deleuze und Foucault und Derrida-Linken, wenn es die überhaupt gibt, aber die gibt es ja schon, also die dann so da aus der Ecke Sachen machen und dann immer die SI, das sind eben noch so Altmarxisten, die braucht man nicht. Und gleichzeitig aber die SI-Leute selten sich wirklich nochmal da reinknien, so eben die Derrida, also die derridaische Kritik an Gesellschaft ernst zu nehmen und zu schauen, wie man seine Zeichenkritik dann genau nochmal politisch wenden könnte, was finde ich persönlich gerade im Frühwerk offensichtlich angelegt ist, und diese ganzen Motive Opfer, Gabe, was haben wir da noch? Also das sind alles Motive, die bei Van Eyck verhandelt werden, die kommen bei Derrida eins alle wieder vor und werden genau aber dann zersetzt. So, und diese Zersetzung, glaube ich, da muss man zumindest mit, also fände ich zumindest, glaube ich, müsste man hin. Sicherlich ist so eine Relektüre, muss eben auch wissen, dass das Erbe der Situationistischen Internationale rekuperiert ist. Und deshalb finde ich Mackenzie Walks Artikel 50 Years of Recuperation wirklich exzellent. Rekuperation heißt, das habe ich schon angedeutet, Macht im Klassenkampf. Und die erste Enttäuschung begann, als ich festgestellt habe, dass diese Interpretation von Mackenzie Walk nicht geteilt wird.
So for me, the interesting things are not so much the works of scholarship about the situationist as the attempts to plunder the treasures of this material for contemporary purposes. The situationists created the theory and practice of détournement, of sampling past cultural products and integrating them into new creations, and hence the reverential quotation of situationist text or art is always necessarily outside of the spirit of the thing. Hence my attraction to works by the Bernadette Corporation, DJ Rabi, DJ Spooky, Critical Art Ensemble, the Association for the Advancement of Illegal Knowledge, the Lethal Blizzard Project, the Neonist Alliance, and the Radical Software Group. These different outfits, in their various ways, treat the Situationist International as common property. They appropriate from it as they see fit, in precisely the manner of the literary communism, that the situationists themselves advocated. My interest in the situationists is in part a prolegomenon to an account of such groups. My own activities have always been closer to this approach and have always had a difficult but fruitful relation to situationists' material. Of course, these approaches are no less acts of recuperation than any other. Recuperation began from the very moment the Situationists International was founded.
Ja, die Rekuperation begann in dem Moment, als die SI gegründet wurde. Und ich glaube, das würden die Theoretikerinnen der SI nicht unterschreiben, also genau die Theoretiker. Denn es ist klar, dass es eben im konkreten Klassenkampf immer darum geht, wie die proletarische Aneignung funktioniert. Es ist eben nicht so ein Creative Commons Quatsch, dass so jeder da nehmen kann, was er will, sondern es sind, also es ist das, wenn die SI tatsächlich ein spannendes Feld aufmacht, ist es genau das von eben gegen Rekuperation oder Rekuperation zu denken und festzustellen, es gibt in bestimmten historischen Situationen Dinge, die fortschrittlich wirken können, die Räume aufmachen können, in denen was passieren kann. Und es gibt eben die Rekuperation, die ganz unterschiedlich funktioniert und daran man sich immer, wir uns immer gewahr werden müssen, wenn wir was tun. Weil so klar ist, dass alle Mittel, die wir ersinnen, tendenziell natürlich zum besseren Bestehen des Bestehenden beitragen. Und das ist genau auch das Problem, wenn Sachen in rein künstlerische Praxis übersetzt werden, weil genau der Kontext des Klassenkampfes selbst dann verloren geht. Und das ist im Übrigen aber natürlich die Aufgabe, also wo ich dann sagen würde, das ist exakt das, was ich ja dann auch um zwischen 65 und 75 verschiebt, weil natürlich Klassenkampf nicht mehr vom Industriearbeiter ausgeht, sondern anders ausgeht. Und da gibt's natürlich dann auch seit in den letzten 35 Jahren verschiedenste Debatten, die versuchen, das jetzt umzusetzen. Und da glaube ich aber, dass die SI immer noch eine gute, also da einen ganz guten Ausgangspunkt bildet, weil die eben als letzte fadistische Avantgarde uns da Material liefert, wo man auch mal sieht, wie haben die das sich mal vorgestellt und was muss man jetzt eigentlich verschieben. Mackenzie Work macht in seinem Buch verschiedene Umwege. Der sagt ja, okay, war immer schon rekuperiert, deshalb muss man sich auch De Boer nicht genau anschauen, der nämlich da viel schärfer wäre und mit dem man wirklich mal Kriterien hätte, was ist, wo findet die Rekuperation statt, sondern der guckt sich die Cobra-Gruppe an, das ist die Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, Künstler Constance, New Babylon, alles Leute, die dann so relativ früh bei der SI rausgeflogen sind, weil sie eben zu sehr auf ihren Künstlerstandpunkt beharrt haben. Die SI gesagt haben, hier, Künstler selbst, wir wollen die Kunst abschaffen, wir wollen ins Leben rein, in den Alltag. Oder eben Jacqueline de Jong mit ihren Situationist Times. Das sind also so wirklich so wo echte SI-Leute sagen, braucht man alles nicht. Gar nicht uninteressant, erstmal zu sagen, was waren das eigentlich? Und weil es in der Geschichtsschreibung eben dann doch immer nur um die Kern-SI geht, ist ja nicht doof, mal zu gucken, was da passiert. Ich fand das dann im Ergebnis nicht so aufregend. Also habt ihr jetzt gedacht, ach ja, das stimmt, da muss man wirklich nochmal genauer hinschauen und was haben die denn da gemacht? Sondern würde dann sagen, naja, aber theoretisch ist dann doch die Kern-SI, die sind schon weitergekommen. Aufregend fand ich aber, mochte ich gern, dass der Mackenzie Work die Romane von Michel Bernstein gelesen hat, Tous les Chaveux du Jura. Mein Französisch ist wirklich schlecht. Und La Nuit, das kann ich gerade noch übersetzen, die Nacht, wo eine Liebesgeschichte erzählt wird von Gilles und Genevieve. Und Mackenzie Work, das so liest, dass dort eine andere Ethik erscheint. Muss man dazu wissen, dass Michel Bernstein die Freundin von Gilles, von Guy Debord war. Und tatsächlich sich das auch so ganz komisch in diesem Roman reflektiert, ohne dass jetzt der Mackenzie Work das wirklich biografisch lesen will oder so als Schlüsselroman versteht. Und das ist eine der Qualitäten durchaus.
Love is temporal, an event. There is nothing eternal in it. Timeless love, like God, like art, is dead. All that remains is the possibility of constructing situations. Odile Passot. In Bernstein's universe, there is no transcendence, divine or diabolic. Humans are subject to their own negativity, which they cultivate to destabilize their centuries received truth. Like the devils in Marcel Carné's film Les Visiteurs du Soir, Genevieve and Gilles trouble the sheets of the bourgeois bedchamber by disregarding property and propriety in the name of a quite different ethic of love. It's a question that is still with us, if in less exalted terms. Chris Kraus? What kind of life could they believe in? What kind of life could they afford? Bernstein's ethic and politics of love comes perhaps from the utopian socialist writing of Charles Fourier. For Fourier, there are truths that we civilized folk are unwilling to acknowledge or to use as the basis for constructing life. Our experience of pleasure is so impoverished that it must be propped up on a wealth of illusions, above all the illusion of property rights over the affections of others. Couples demand of each other an exclusive right of emotional and sexual property, which, with what success we know. Fourier, marriage seems to have been invented to reward perversity. What will replace the incoherence of civilized society will be a world that has no place for bourgeois moderation or equanimity. It will call for ardent passions. Boredom and indifference are the natural enemies of the passions. Keeping the passions in play requires a regular clash of contraries.
Also tatsächlich eine kleine Theorie nochmal, dass der Leidenschaft ein ganz wichtiger Begriff für die Situationistische Internationale. Sicher nicht ein Text, der jetzt ganz flüssig so von der Hand geht, aber tatsächlich fand ich das so eine Interpretation, wo ich dachte, okay, da kann man doch nochmal drüber nachdenken. Der Band ist ziemlich kurz, es sind 43 Textseiten, die wirklich, man kann jetzt nicht behaupten, dass er, also die mit großer Schrift, also eher so eine kleine, eher fast ein kleiner Essay. Was ich dann noch sehr schön finde und nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass der wirklich von einem sehr schönen Bildteil mitgetragen wird, in dem eben die verschiedenen durchaus bekanntere, aber eben auch unbekanntere Bilder der SI dabei sind. Das fand ich erstmal so ganz, ganz hilfreich, sehr aufwendig gemacht. Ist aber natürlich auch genau so ein Punkt, wo ich persönlich mir, wie gesagt, gewünscht hätte, dass Mackenzie Walk so ein bisschen mehr auch nochmal guckt, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Also andersrum, der macht genau den Fehler, den, wenn man von Eigens Buch liest, man denkt, den kann man eigentlich gar nicht machen, nämlich deren künstlerischen Praktiken abzutrennen von der theoretischen Praxis und an den nochmal ranzugehen. Und das finde ich so ein bisschen misslich, weil ich ihm denken würde, dass das nötig ist und zum Glück jetzt durch die Wiederveröffentlichung von Van Eygens Buch auch vorstellbar.
Ich fände nochmal spannend, also mir ist dieses Konzept der Recuperation bei Mackenzie oder überhaupt nicht so ganz klar geworden. Mhm. Das hat ja also aus meiner Sicht was Doppeldeutiges. Also das ist sozusagen ja einerseits die sozusagen eine Wiedergewinnung alter Theorie, um in deren Sinne was weiter zu bewegen. Und andererseits aber auch das Einholen in sozusagen das Zahnlosmachen, das Einholen in sozusagen den Fluss der Gesellschaft, so wie er nicht sein soll. Wie thematisiert Mackenzie das jetzt? Das ist mir aus den Zitaten nicht so deutlich geworden.
Naja, also das Hauptproblem ist, er hat eben keinen, also genau den ersten Begriff des Zahnloswerden, was ja genau die Frage in der Machtsituation ist. Also das Zahnlos wird ja eine sowas wie Deriv, also das Umherschweifen, in dem Moment, wo es eben nicht dazu dient, tatsächlich Situationen zu konstruieren, in denen dann eben möglich wird, eine andere Gesellschaftlichkeit zu denken. So, das ist aber, und da kann man natürlich jetzt sehr darüber debattieren, ab wann das der Fall ist in der jeweiligen Arbeit von Leuten. So, also ob das sozusagen, sobald es Künstler machen, generell schon rekuperiert ist oder erst in der einzelnen Arbeit dann als Rekuperation herausstellt, wenn es dann wirklich nur auch so eine Stadtbeschönerungsmaßnahme ist. Das wären so politische Debatten, die müsste man aber führen als politische Debatten und nicht als so, ja, wieso, du bist doch immer rekuperiert, wenn dies, also so wie ein Originalbegriff, ne? So die SI wusste schon noch, was richtig war, aber in dem Moment, wo sie es in die Welt gebracht haben, haben sie sich selber auch schon immer rekuperiert. Das ist Quatsch. Also das ist eben, nimmt wirklich die Historizität, die SI versucht zu denken, raus. Und das ist genau das, also der historische Materialismus, der wird dann plötzlich so rausgestrichen.
Und wobei das ja schon, sag ich mal, eine Spannung ist, also würde ich jetzt sehen, eine Spannung, die du nicht auflösen kannst, dass du nicht einholbar sein willst und aber letzten Endes, wie kannst du aus den Verhältnissen heraus sozusagen die Verhältnisse so sprengen, dass sie wirklich gesprengt sind? Also entweder indem das Sprengen tatsächlich gelingt, dann ist sie gesprengt, also in dem Sinne sind ja alle Ansätze immer wieder gescheitert.
Naja, aber sie sind eben, woran sind sie gescheitert? Das ist ja genau das, was ich meinte, weshalb man sich mit der Geschichte dann auch immer beschäftigen muss, weil es ja an unterschiedlichen Ebenen gescheitert ist. Die SI würde ja antworten, reine Negativität. Wir müssen so negativ wie möglich sein und sozusagen so ein schwarzes Loch, wo dann alles reingesogen wird. Und dann kann eben die neue Gesellschaft auch kommen. Und tatsächlich finde ich das interessant, dass die in ihrer Praxis dann ja sehr versucht haben, eben Arbeiterräte zu unterstützen und so weiter. Also dann sehr praktisch waren, also ganz gar nicht so, jetzt müssen wir nochmal theoretisch das alles durchdenken, sondern wo klar war, in dem Moment, wo anfing, sich ein Generalstreik anzudeuten, genau alle zu ermutigen, auch wirklich wilde Streiks zu machen, sich selber zu organisieren und so weiter. Also tatsächlich zu einer generalisierten Selbstverwaltung zu kommen. So, das ist aber das ist der andere Aspekt der Frage noch nicht beantwortet, weil natürlich genau die Sache ist, was heißt denn das dann im Alltag? Und natürlich ist das im Prinzip die klassische Sozialdemokratie-Frage. Also, ne, so, wann fängt denn da an, Vorstellung sozialdemokratisch zu werden und nicht mehr, also genau revolutionär zu sein? Und das finde ich persönlich, das lässt sich eben auch nicht allgemein beantworten, da muss man sich eben genau anschauen, wo Sachen plötzlich wieder vielleicht durch bestimmte Anwendungen Räume öffnen, in denen dann was anderes passiert. Aber das finde ich, das ist eben eine sehr schwierige, sehr schwierige Debatte, tatsächlich.
Ja. Also, worum es mir jetzt ging, aber ich meine, es scheint ja nicht so viel drin zu stecken bei den McKenzie, war, dass ich erstmal mit der These durchaus was anfangen kann, zu sagen, diese Form der Wiedereinbindung, des Zahnlosmachens, die beginnt tatsächlich mit dem In-die-Welt-Setzen einer revolutionären Geste, um es mal ein bisschen pathetisch zu drücken. Also, damit beginnt der Versuch, sie zahnlos zu machen. Das finde ich jetzt nicht falsch. Also das macht ja eigentlich genau die Frage auf. Wie kann ich Handlungen so strukturieren, dass das zumindest möglichst schwer wird? Aber ich glaube, wir bewegen uns ja schon wir bewegen uns in der Spannung. Entweder es gibt die eine Handlung, die alles ändert, wo wir, kommen immer wieder auf die Wendepunkte heute, schon gesagt haben, das ist eigentlich eine Illusion, dass es diesen einen Punkt gibt, an dem alles entschieden ist, weil ein Mensch einmal das Richtige getan hat. Oder wir bewegen uns genau in der Spannung, dass wir sozusagen immer wieder versuchen, möglichst schwer integrierbar zu sein in unseren Handeln. Aber letzten Endes doch immer wieder dieser Integrationsprozess in dem Moment, in dem wir eine Handlung tun, einsetzt.
Ja, ich halte das Problem ist genau, wenn man sich darauf einlässt, und da würde ich die SI anders lesen, wenn man sich genau auf das Denken einlässt, ist dann so immer klar, das ist dann fast so ein, da kann man ja eigentlich doch machen, was man will. So, weil, also das ist auch bei ihm, finde ich, so ein bisschen von, naja, wieso, wir haben da alle so unsere Lesarten der SI und irgendwie sind ja auch alle berechtigt, weil es ist ja immer schon rekuperiert. Und da würde ich dann sagen, nee, das ist, da muss man auch doch ganz genau gucken, was die in ihrer Zeit machen und an welcher Stelle sie sich da begeben. Und das ist dann auch, und besonders muss man dann die Texte lesen im Beginn einer Epoche, wo sie eben so ihre Gegner platt machen. Und auch genau alle Leute, die sie falsch lesen, ganz dezidiert sagen, warum sie an welcher Stelle sich da rekuperiert sehen. Oder eben sozusagen entzahnt sehen, wenn man bei diesem Zahnbild bleiben möchte. Weil da fällt einem dann schon auf, dass es eine sehr konkrete Vorstellung davon gibt, was wann eine Theorie greifen kann und wann nicht. So, und da würde ich, wie gesagt, das ist eben das ist in erster Linie natürlich genau über diese Negativität hergestellt. Ob das dann wirklich stimmt, weiß ich nicht, weil ich glaube eher, also ich würde es da auch selber immer taktischer denken und immer vermuten, dass es nicht, also genau eins der Probleme ist, dass wenn man es nur in der Theorie zu lösen versucht, das Theorie-Praxis-Verhältnis leidet. Was, wie gesagt, bei der SI auch durchaus doppelt ist. Die haben sozusagen ihre eigene Praxis natürlich als, also es gibt eine theoretische Praxis und eine praktische Theorie. So, also das ist natürlich, sind Marxisten, das haben die alles drauf, aber ich finde trotzdem, also gerade, dass man da eben nochmal durchaus schauen kann, weil immer die Frage ist, wo finden welche Aneignungen und Enteignungen statt? So. Und ich würde sonst denken, dass da in deinem Plädoyer so ein bisschen in die Richtung geht, dass das sozusagen, also dass vielleicht das auch der falsche Modus überhaupt ist, ne?
Ja, gar nicht unbedingt der falsche Modus. Es ist eher die Frage, dass ich finde, von der Ausgangsthese ist die Frage, was macht man? Was macht da daraus? Und offensichtlich, das macht McKenzie daraus ein, so wie ich dich jetzt verstanden habe, irgendwie Anything Goes. Und jetzt gucken wir mal an, was für spannende Künstler und Künstlerinnen da jetzt irgendwie dran partizipieren. Und hat eben sozusagen nicht das gesellschaftsverändernde Wollen.
Ja, wobei das so weit würde ich
immer auch wieder als Problem sieht.
Soweit würde ich ihm das gar nicht unterstellen. Also ich würde eher denken, der will da schon was, aber auf jeden Fall hat er, glaube ich, nicht den Begriff von Revolution, den die SI hat. Nämlich tatsächlich was dann da muss man sich mich wirklich fragen, was heißt denn Diktatur des Proletariats? So. Und das ist, also zumindest die Frage, die die SI ja stellt, also die radikale Diktatur der Bedürfnisse. So. Und da würde ich genau denken, wenn man diese Frage sich nicht stellt, dann weiß man auch gar nicht, was rekuperiert werden kann. So. Und wenn man das nicht weiß, dann ist es so ein bisschen witzlos. Wir müssen, wir wollen noch nach Schweden durchstellen, wo wir uns dann in die Geschichte begeben, nämlich Zu coole Wampe von Bert Brecht. Das war jetzt über Raoul van Eygen, Handbuch der Lebenskunst für junge Generationen. Der Beginn einer Epoche von Roberto Ort herausgegeben und von Mackenzie Ward, 50 Years of Recuperation of the Situationist International, in Princeton bei der Architectural Press erschienen.